Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Episode No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Ja, wir haben es geschafft. Das Jahresende steht vor der Tür. Die besinnliche Weihnachtszeit, also die ja gar nicht wirklich so besinnlich ist, wie man immer sagt. Zumindest dürften wir beide das dieser Tage sehr, sehr gut spüren.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Aber wir nehmen uns natürlich die Zeit, um die letzte Folge für dieses Jahr, letzte Episode aufzunehmen. Und was wir heute für euch mitgebracht haben, sind unsere Serien- und Film-Highlights, wobei man da das S wohl abschneiden müsste, sowie auch aus dem Spielebereich ein paar Games, die uns besonders gut gefallen haben oder die uns überrascht haben oder auch das ganze Jahr über immer beschäftigt gehalten haben. Und dann würde ich sagen, without further ado, lass uns doch mal mit unserer großen Liebe The Penguin starten.
Ja, wir hatten uns ja vor gut einem Monat, eineinhalb Monate ja schon mal über The Penguin ausgelassen. Das war so, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Folge, oder?
Dritte? Ja.
Ich weiß nicht mehr genau. Jetzt haben wir gesagt, ja, wie du ja eben gesagt hast, Tobi, wir machen so unsere Jahreshighlights. Da haben wir uns ein bisschen gebrainstormt. Was waren denn Serienhighlights? Und da gibt's aus meiner Sicht gar keine Diskussion. Jetzt gerade zum Ende des Jahres hin, The Penguin hat uns beide super begeistert. Wenn man sich die Bewertungen im Internet anguckt, hat es wohl die meisten Leute super begeistert.
Ja.
Und haben wir gesagt, dann müssen wir da auch nochmal ausführlicher drüber reden. Oder ausführlicher, als wir das letzte Mal gemacht haben. Ist jetzt auch ziemlich genau ein Monat her, seit die letzte Folge erschienen war von The Penguin. Und haben wir gedacht, jetzt kann man auch ein bisschen mal über die Serie noch reden, auch mal über das Ende reden. Spoiler Alert an dieser Stelle, wer es noch nicht gesehen hat. Aber ich
ihr
denke,
wurdet gewarnt.
Ihr wurdet gewarnt. Ist aber genug Abstand jetzt. Und deshalb haben wir das auch in die Highlight- oder Jahreshighlight-Folge eingeplant gehabt, da nochmal drüber zu reden. Ich denke, die Serie hat es auf jeden Fall verdient, oder?
Absolut hat sie das. Es ist ja so, eine Serie kann ja auch über die vielen Folgen hinweg sehr gut sein, aber trotzdem am Ende das Ende verkacken oder das Staffelfinale. Das haben wir ja schon bei etlichen Serien in der Vergangenheit so erlebt. Und deswegen war es wichtig, die letzte Folge abzuwarten, um dann wirklich das finale Fazit ziehen zu können. Das Glück beim Pinguin ist, dass es genauso super und gut geblieben ist, wie es schon die ganzen Folgen über war. Und wenn ich online in den Medien gelesen habe, auch bei anderen Reviews von renommierten Seiten, haben die immer wieder den Pinguin halt auch auf eine Höhe oder Qualitätsklasse mit The Last of Us oder Fallout gesetzt. Also es zählt für die meisten Reviewer zu den wenigen Serien, die es wirklich geschafft haben, entweder jetzt eine Comic-Lore oder ein Spiel perfekt als Serie umzusetzen und das wirklich hinzubekommen. Und ich glaube, wir beide unterschreiben das doppelt und dreifach, oder?
Ja, das ist, ich sag mal, wir reden ja über die Serien-Highlights. Natürlich hast du ja eben auch erwähnt, Fallout ist ja auch eins der Highlights dieses Jahr. Und wir haben uns ja auch lange im Vorgespräch hin und her debattiert, ob es eher Fallout oder eher Penguin ist. Für mich auch schwierig, ich mag beide Serien sehr, aber ich finde, für mein Gefühl und auch ja so für mein Dafürhalten ist The Penguin sehr weit vorne und die Umsetzung tipptopp.
Du weißt ja, oder ihr da draußen wisst es ja mittlerweile auch, dass ich ein gigantischer Fallout-Fan bin und wirklich hunderte Stunden in die Fallout-Games seit dem ersten reingesteckt habe. Deswegen müsste ja eigentlich naheliegend sein, dass wir uns hier in dem Punkt auseinandergehen sozusagen und ich da Fallout vor The Penguin setze. Aber nein, ich setze den Penguin auch an die erste Stelle. Der Grund dafür ist zum einen, dass ich die Serie etwas konsequenter noch fand als Fallout. Also den Punkt, den sie schon am Anfang versucht so zu setzen oder aufzuzeigen, wohin das Ganze steuert, den setzt sie super konsequent am Ende um. Und ich glaube, wir können es ja auch jetzt ansprechen, wir haben ja die Spoilerwarnung rausgegeben, wenn Oz dann wirklich hingeht und im entscheidenden Moment des Sieges Victor auf ekelhafteste und auch brutale Weise tötet, da bin ich abgebrochen beim Gucken.
Du bist immer so gut in, ich überspringe mal acht Folgen und gehe direkt zum Ende.
Genau, aber
so, Folge ist vorbei, frohe Weihnachten, gute Rutsch.
Ich muss das aber machen, um meinen Punkt mit der Konsequenz sauber zu Ende zu führen. Denn der Punkt ist, deswegen, ich wollte es noch ein bisschen ergänzen, Victor ist ja einfach der Typ, der Ost die ganze Serie über hilft, obwohl er selber total unerfahren ist, keine super kriminelle Vorvergangenheit hat, also überhaupt nicht der Typ eigentlich für diesen Job als Assistenz vom Gangsterbösewicht geeignet ist, aber er fuchst sich in die Rolle rein, füllt die total aus und wird auch immer von Oz da drin bestärkt, ne? Auch als es dann um Mord und Totschlag geht, wo man offensichtlich sieht, dass Victor mit den Nerven völlig am Ende ist und seine ganze Existenz in Frage stellt, kommt dann Oz um die Ecke und sagt, ja, das hast du super gemacht. Hey, das wird mit jedem Mal einfacher. Das wirst du bald vergessen. Easy peasy, lemon squeezy, ja. Und das war auch schon alleine eine starke, er sagt es ja so beiläufig, dass man es beim Schauen der Serie einem einfach übergehen könnte oder so einfach so, ja, okay. Aber für mich war das ein ganz bedeutender Moment, der mich richtig hat erschaudern lassen, wie krass das einfach war, mit welcher Beiläufigkeit er diesem jungen Kind das sagt, nachdem der innerlich total aufgewühlt ist von dem, was er getan hat, weil es eigentlich wieder seine Natur geht. Ich will jetzt philosophisch nicht zu tief da einsteigen, aber von dem Punkt, oder habe ich schon, aber von dem Punkt ab dann zu dem Ende hin, wo sie auf der Bank sitzen und das ganze Ding getan ist und dann bringt er diese Nummer und bringt ihn um, da bleibt die Serie sich unglaublich treu und schafft es in diesem entscheidenden Moment, Oz Cobblepot den Pinguin auferstehen zu lassen, ihn wirklich zu diesem skrupellosen Typen zu machen, den wir alle seit Jahrzehnten kennen. Damit will ich den Punkt, damit es jetzt nicht zu ein langer Monolog wird, auch schließen. Aber das war der entscheidende Punkt, der dann bei mir den Ausschlag gegeben hat, Pinguin auf Platz 1 zu setzen. Gegenüber ja, jetzt Fallout.
Also die Serie spitzt sich ja in verschiedene Richtungen immer wieder neu zu und nimmt immer mehr auch so, was so die Ernsthaftigkeit und die Gewaltspirale und sowas angeht, ja immer mehr Fahrt auf. Ja. Und ich fand eigentlich das Interessanteste an dieser Serie, und da haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen da oder bei der letzten Episode drüber gesprochen, dass sie in diesem Batman-Comic-Setting sich eigentlich bewegt. Man das ja auch immer mal wieder so ein bisschen sieht und merkt, so in ganz leichten Nuancen, aber dennoch eine eigene Storyline verfolgt, eine eigene Geradlinigkeit irgendwo verfolgt und ganz neue Ansätze da auch in dieses Genre mit reinbringt. Ich sag mal, seit den Christopher Nolan Batman-Adaptionen oder jetzt auch The Batman, wo ja die Serie hier dazugehört, hat man schon gemerkt, so dieses The Batman ist schon viel, viel düsterer und darker und realistischer und keine Ahnung, bis darauf, dass halt irgendein Typ in einem Fledermauskostüm durch die Gegend rennt, dem seine einzige Superkraft ist, es einfach unwahrscheinlich reich zu sein.
Genau. Aber den haben wir ja gar nicht gesehen.
Den haben wir ja gar nicht gesehen. Und ich finde so, die Serie zeichnet sehr viele Charaktere, die zeichnet die sehr gut, sie zeigt auch mal so die Origins dieser Charaktere. Und ich finde, das ist eine durchweg gelungene Serie. Es gibt keine Episode, wo ich jetzt sagen würde, es hat gelangweilt oder es war so Lückenfüller-Ding, so es hat alles so seine Daseinsberechtigung im Nachhinein, wenn man das dann sieht, wo sich das hinentwickelt hat.
Stimme ich voll zu.
Und es macht auch so, wenn man das jetzt gesehen hat, ist es auch ein sehr guter Auftakt für eine zweite Staffel, muss ich sagen. Was ja viele andere Serien nicht mitbringen. Da guckt man sich die erste Staffel an, die war dann gut oder geil oder wie auch immer. Und dann denkt man sich, ja, aber wie wollen sie denn da jetzt eine zweite draus machen? Und das scheitert da dann oftmals auch. Und hier finde ich, das ist ein überragender Grundstein für eine sehr solide zweite Staffel, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Und es bereitet natürlich auch den nächsten Batman-Film super vor. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, gibt der nächste Batman-Film dann auch der nächsten Serienstaffel die Hand. Also, dass das weitergeführt wird, dass es da so Verbindungen miteinander gibt. Ja. Fand ich sehr, sehr schön und sowas mag ich grundsätzlich immer gern, würde mir davon mehr wünschen. Was mir auch gut gefallen hat, in den ganzen üblichen Batman-Filmen gibt's ja viel Fußvolk, was immer um die Ecke gebracht wird, ne? Auch gerade eben halt bei den Gangstern vor allem, also nicht nur Polizisten, die dann auch dran glauben müssen, so als Opfer an der Seite, ne? Und ich fand's schön, dass die Penguin-Serie versucht hat, diesen ganzen einzelnen, sag ich mal, Mini-Verbrechersyndikaten oder Mini-Bossen mehr ein Gesicht und einen Charakter zu verleihen. Sie ufern da nicht total aus, aber sie versuchen dem Ganzen ein Gesicht zu geben und gehen weg von diesem, das ist alles nur Redshirt Cannon Fodder. Ja. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben da immer mal wieder auch, was hast du eben gesagt, was ist der andere, sein Adjutant oder was?
Ja, so auch von Sekretär meinst du jetzt? Oder,
ja, auch von anderen Mafiösen Organisationen da drin immer mal wieder so die die Truppen gezeigt und auch so die Leute, die so in zweiter Reihe stehen. Mhm. Und dabei fand ich das eigentlich super interessant, wo sich das dann alles hinentwickelt. Und genau. Wie sich das alles entwickelt. Und jetzt kommt hier auch so ein Punkt, da habe ich lange drauf rumgedacht, wo könnte sich diese Serie jetzt hinentwickeln, auch nach diesem drastischen Ende. Ja. Ich sag mal, er hat sich jetzt halt auch von, wenn man den Film jetzt beurteilt und danach jetzt die Serie, hat sich ja der Penguin von einem Nachtclub-Besitzer jetzt hochgemordet, hochintrigiert, mhm. hochgekatapultiert zu eigentlich dem Anführer der Gotham City Unterwelt momentan, ne? Genau. So alle anderen sind tot oder kaputt oder weg oder.
Er hat die Falcones und auch die Maronis quasi in die Schranken gewiesen und sogar der Schlange den Kopf abgeschlagen oder dem Drachen, ne? Ja. Und beziehungsweise im Fall Falcone hat er sich ja wirklich drum gekümmert und im Fall Maroni. Entschuldigung, umgekehrt.
Umgedreht.
Miteinander gebracht. Genau, also bei Falcone sorgt er dafür, dass die Sophia Gigante wieder in ihre Ausgangslage, nämlich ins Asylum zurückkehrt. Ja, und bei den Maronis, da macht er kurzen Prozess mit dem Chef, der dann aber ja gar nicht am oder durch den Pinguin stirbt, sondern an einer Herzattacke, ne? Also an einem vielleicht Schlaganfall oder was das sein soll. Stroke.
Ja, ist aber halt, wenn man das so sieht, wie sich das dann irgendwann zuspitzt, wo sich das für ihn hinbewegt, ja. Der sich ja vorher immer so da durchgemogelt und durchgemausert hat, nenne ich es jetzt mal, sehr interessant, muss ich sagen. Und da freut es mich wirklich jetzt schon auf eine neue Folge, oder auf eine neue, oh, ja. Ja, neue Folge, auf eine neue Staffel davon. In Verbindung mit dem Film, glaube, kann was sehr, sehr Feines werden.
Definitiv. Und was mir auch an der Rolle des Pinguin oder von Oz gut gefallen hat, er merkt ja, dass er nicht die große Geige spielt, obwohl er schon so lange dabei ist. Er ist halt nur der Hiwi. Und er kriegt es an verschiedenen Stellen der Serie ja auch ziemlich deutlich gesagt. Ich glaube, die Sophia sagt es ihm ja sogar sehr, sehr in aller Deutlichkeit. Hey, du bist halt der Driver. Du bist halt der Typ, der das Auto fährt. Und wenn du drauf gehst, dann wird jemand das andere das Auto fahren. Alle lachen sowieso über dich. Keiner nimmt dich hier ernst. Und dadurch befeuern sie aber immer wieder ihren eigenen Untergang, weil sie ihn immer mehr darin bestärken, dass er was tun muss, dass er was ändern muss, um seine Ziele zu erreichen. Ne? Also sie machen ihn eigentlich stärker, indem sie ihm sagen, was für eine geringe Position er hat.
Ja.
Und das finde ich auch ein schöner Move, so von der Erzählweise der Serie. Und was ich auch geil finde, wie er sich in diesen Momenten verhält, ne? Wie er versucht dann so, sich nichts anmerken zu lassen und zurückhaltend zu sein und zu sagen, aber ich helfe dir doch, aber ich unterstütze dich doch, auf mich kannst du zählen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch alles Ausdruck seiner Kalkuliertheit und Bösartigkeit und Schemes behind. Ne? Und die Serie hat so viel und dieses ganze Gemisch aus all diesen einzelnen Teilen macht sie so großartig.
Ja,
definitiv. Ganz tolles Ding. Und ich hoffe, dass je mehr Serien dieser Qualität wir bekommen, dass auch weitere Serien dieser Art inspiriert. Ne? Also, dass man das so ein bisschen als Orientierungspunkt nimmt und sagt, also da müssen wir an die Latte, Messlatte müssen wir mindestens rankommen, wenn wir was raushauen über Figur XY. Kann man immer nur hoffen. Genau, also insofern, glaube ich, haben wir jede Folge genossen, waren froh darüber, dass die Folgen relativ lange auch waren in der Spielzeit. Ja. Die Kulisse kann man auch noch mal sehr loben, die war auch prima. Und wie schön ist man durch eine Batman, in Anführungszeichen, Serie gekommen, ohne Batman jemals zu sehen, ne? Wie angenehm das war und man hat nichts vermisst. Das ist ja auch, ne, du guckst vielleicht andere Serien, die in dem Universum spielen, denkst dir dann, ach, naja, jetzt könnte aber mal der Batman auftauchen, den willst du hier, den brauchst du hier gar nicht.
Ja.
Das ist auch interessant, weil er halt in Gotham City das tragende Element ist, aber hier wird er quasi in Anführungszeichen überflüssig gemacht oder erst der Bedarf wird für ihn geschaffen, ne? durch den Oz selbst, durch sein Dasein und durch seinen Machtergriff, den er ja am Ende in der finalen Folge vollendet.
Ja, im Endeffekt hat er sich jetzt ja beim Batman erstmal auf den Zettel gebracht, ne?
Genau.
Vorher war er ja ein kleines Licht, jetzt könnte das ja schon so ein bisschen wegweisend sein, dass man jetzt zum Schluss den Bettstrahler gesehen hat.
Oh ja. Ja. Hast du die Szene auch so geliebt wie ich, diesen Moment?
Ich fand es eigentlich, es hat einen so ein bisschen aus dieser fast Sopranos-artigen Serie rausgerissen, so nach dem Motto,
ja. Stimmt,
da ist ja auch noch der Batman, das ist ja in Gotham City, das ist ja gar nicht irgendwo New York oder irgend sowas. Ne? Also das hat einen wieder so aus der Emotion dieses man hat eine gute Gangster-Serie wieder rausgerissen, im Positiven rausgerissen.
Genau.
Da war ja noch mehr. Hier geht ja noch mehr.
Und da machst du noch einen weiteren super Punkt, der auch wieder auf die Qualität der Serie einzahlt. Wenn man jetzt kein Batman-Label, sondern irgendwas anderes da drauf geklebt hätte als Namen, hätte die Serie auch so super funktioniert. Ohne dieses Universum dahinter zu haben. Und das ist schon ein ganz schönes Achievement.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, der geneigte Zuhörer, wo wir schon bei so vielen anderen Serien, die Grüße gehen raus an Disney, schon gesagt haben, nehmt doch einfach mal das Setting und erzählt doch mal was abseits davon. Und die haben es gemacht, die haben wieder mal auf uns gehört, es wird ja oft auf uns gehört, oftmals werden ja auch Serien auf Basis unserer Rezession abgesetzt. Grüße gehen raus an Disney, hallo, grüß euch. Ja, das, was? Kenn ich nicht. Du redest immer von Dingen, die keiner kennt.
Echo-Scheid, ich hab manchmal diese Sprachfehler, aber ja, tatsächlich, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem, was wir sagen, wenn wir mittlerweile so einen mächtigen Einfluss haben.
Aber unser Einfluss und unsere finanziellen Möglichkeiten sind ja weit über dem, was Disney zu bieten hat. Also da machst du mir gar keine Sorgen. Ja, vielleicht schicken wir denen jemanden vorbei, der die einfach erwürgt. Wer weiß es.
Die Telefonnummer von Oz haben wir ja, aber ja, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Also.
Ja, aber man muss sagen, also ich glaube, es war eine Riesenüberraschung. Im Vorhinein haben wir alle gehofft, es muss gut werden. Bitte lass es gut werden. Bitte lass es einfach gut werden. Und dann guckt man diese erste Folge und denkt sich so, ja, meine Gebete wurden erhört und es wird immer nur noch besser und am Ende ist man einfach super zufrieden. Es war einfach ein geiler Run. Muss man echt sagen. Also super glücklich. Genau, und jetzt bleibt uns nur auf eine Fortsetzung zu hoffen und zu schauen, dass das Interesse groß genug war, dass es damit gut weitergehen kann. Dann würde ich aber mal von den Serien rüber wechseln, vielleicht zu unserem Film-Highlight des Jahres.
Ja, das ist ja relativ einfach, würde ich sagen.
Genau, das sollten wir vielleicht vorwegnehmen. Dieses Jahr ist es uns erstaunlich einfach gefallen. Wie lange hat es gedauert? Keine 5 Minuten. Und dann wussten wir schon, ja, welcher Film dieses Jahr auf Platz 1 steht. Es ist vielleicht keine Überraschung für euch. Ihr kennt uns ja nun auch schon seit ein paar Jahren. Es ist Dune 2, der im Februar rauskam. Denn er ist wirklich ziemlich konkurrenzlos dieses Jahr, zumindest nach unserem Geschmack.
Ja, absolut. Wir haben jetzt ja, wir brauchen ja nicht groß darauf eingehen jetzt. Wir haben ja eine sehr ausführliche Folge am Anfang des Jahres zu Dune gemacht. Und wir haben jetzt auch in der Vorbesprechung, in der Vorrecherche uns nochmal so die Film-Highlights des Jahres angeguckt oder die vermeintlichen Film-Highlights oder die Filme, die wir uns angesehen haben dieses Jahr. Wir sind ja kein reiner Film-Podcast, der hier stupide Filme abarbeitet. Hauptsache, dass man drüber reden kann. Wir reden ja über das, was wir gucken, was uns interessiert. Und ich gehe ja nicht wirklich ins Kino zu Filmen, die mich nicht interessieren. Oder ich gucke mir auch hier daheim keine Filme wirklich an, die mich nicht interessieren hat. Ne? Also schon Lebenszeit ist kostbar. Ne? Gruß geht raus an Disney.
Richtig.
Manche Lebenszeit kann man nicht mehr zurückkaufen. Nicht mehr.
Nee, die kriegst du nie wieder. Und die Zeit bei Echolight, die zählt doppelt negativ, will ich nochmal erwähnen. Darf ich noch kurz einen Hinweis einstreuen? Und zwar, falls ihr euch für unsere Rezension von Dune Teil 2 interessiert, dann hört euch die Episode Wüstenromantik Teil 2 an. Die haben wir am 25. März diesen Jahres veröffentlicht und da setzen wir uns ganz intensiv mit dem Film auseinander. Mit Dune 2. Wollte ich auf nur noch einstreuen.
Sehr guter Einwand. Ja, wie gesagt, die Konkurrenz war da. Es gab ja einige Filme, über die wir auch ausführlich gesprochen haben, wie Alien Romulus zum Beispiel, wo auch die Erwartungen sehr hoch waren. Jetzt kürzlich gab es ja auch den neuen Gladiator, den ich leider noch nicht gesehen habe, mangels verfügbarer Zeit am Wochenende. Aber auch da sind ja die meisten Filme hinter ihren Erwartungen geblieben oder auch hinter unseren Erwartungen geblieben. Und da war es relativ einfach zu sagen, Dune hat da einen sicheren ersten Platz eingefahren dieses Jahr.
Hatte ein relativ leichtes Spiel, ja. Das muss man wirklich sagen. Es ist ja nicht so, dass nur schlechte Filme dieses Jahr rausgekommen wären. Das wollen wir auch gar nicht sagen. Es gibt super viel unterhaltsames, so simples Statham-Zeug wie The Beekeeper habe ich mir auch angeguckt. War halt lustig.
Oh Jesus.
1,5 Stunden mal ein bisschen Popcorn futtern. Hat auch Spaß gemacht, aber ist natürlich nicht mal im entferntesten in der Nähe, um überhaupt da geratet zu werden mit dem Film zusammen. Wir hatten den absoluten Rohrkrepierer Borderlands dieses Jahr gehabt, für den ich nicht mal einen Euro für Streaming hinlegen würde. Ich werde mir den schon irgendwann anschauen, wenn er for free ist, aber auch der kann hier nicht mithalten oder überhaupt ins Gespräch kommen. Ich möchte positiv aber erwähnen, dass es auch dieses Jahr noch Civil War gab, der sehr, sehr gut war, trotzdem aber für mich Dune 2 nicht überholen kann.
Ja.
Und ist warte, so, stimmt. Ja. Es gab noch einen Film, der noch schlechter als Borderlands geratet wurde, das war The Crow.
Der hat dann noch schlechter. Ja, der hat ein allgemein sehr, sehr unerirdisches Rating gehabt. Ich habe mir Borderlands jetzt wirklich mal für die Weihnachtsfeiertage mal auf die To-Do-List geschrieben. Muss man doch wirklich mal reinluren, aber es kann nur absolute Scheiße sein. Also das.
Wollen wir für, wenn du dir das anguckst, wollen wir dafür ein Safe Word ausmachen und eine Notfallrufnummer? Nicht, dass du während den am Krepieren bist und ich dich rausholen muss.
Ja, also ich gehe einfach sehr, sehr hart davon aus, dass das den Quatsch unter den Quatschfilm gibt. Da muss man, ja. Aber mal gucken. Vielleicht gebe ich ihn mir mal. Ja, es gab viele, viele Filme dieses Jahr. Man sieht aber, dass halt, auch wenn unser Favorite-Film ja auch ein zweiter Teil ist, ist aber ein Saga-basierend, dass es halt auch super viele Fortsetzungen immer wieder gibt. Und da ja. Wieder eine Fortsetzung, die Fortsetzung der Fortsetzung der Fortsetzung. Mhm. Und da sind solche Rohrkrepierer dabei gewesen, das ist wirklich nicht mehr schön. Wenn man da überlegt, man geht ins Kino jetzt, ich nenne jetzt mal bei uns, wir haben ja jetzt ja keine riesige Kinderschar, die da mitgeht, du gehst mit deiner Family ins Kino und willst mal einen Film gucken und bist an dem Abend 60 Euro aufwärts los, wegen hier Nascherei und jeder will eine Karte haben und bla bla bla. Und dann, da tut so eine Enttäuschung noch mehr weh, als wenn man 5 Euro auf Amazon Prime ausgegeben hat dafür. Ne?
Genau.
Also das Kino macht quasi aktuell auch wieder im Jahr 2024 für sich selbst keine Werbung.
Ja.
Muss man leider sagen. Ne?
Und man muss auch sagen, es gibt ja oft auf Amazon diese einen, also freitags oft diese 1-Euro-Filmangebote und die nutze ich dann tatsächlich oft, um irgendwas nachzuholen, wo ich dann gesagt habe, ich guck's zu Hause. Da ist es nämlich im schlimmsten Fall, wenn es dann doof wird oder war, auch nicht so schlimm um den 1 Euro. Ne? Allerdings gibt es noch einige Filme, die man dieses Jahr zumindest erwähnen kann, im Guten wie im Schlechten. Also es gab zum Beispiel Deadpool and Wolverine, was ein fantastisch guter Film ist. Ja, also ich habe am Stück 2 Stunden gelacht, bis ich heiser war. Und das war einfach nur super geil. Den möchte ich auf jeden Fall positiv nochmal erwähnen, weil der wirklich richtig gut war. Ja. Dann haben wir jetzt frisch ja noch ab übermorgen Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. Da habe ich die ersten Reviewer, die den schon sehen durften, die Reviews gehört, die sehr positiv bisher ausgefallen sind. Also ich bin sehr gespannt, wenn die breite Masse sieht, was da an für ein Rating rüberkommen wird. Wird spannend. Wir hatten einen Film, Joker Folie à deux, der mit sehr großer Spannung erwartet wurde und dann total der Rohrkrepierer war.
Oberflop. Also der ist ja auch dieses Jahr als einer der Meme-Filme schon wieder eingegangen. Ne? Das ist ja, ja. Joker 2 ist ja schon ein Meme geworden für live gewordene oder wahr gewordene Bullshit.
Also richtig.
Die Lady Gaga und der Joaquin Phoenix, die schämen sich ja wirklich. Die sind ja teilweise zu Premieren nicht mehr gegangen, weil so viele Premierengäste dann abgesagt haben im Vorfeld schon und so. Also ich weiß gar nicht, ob man sich den überhaupt angucken will irgendwann mal. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fand den ersten auch schon nicht so gehypt, wie er dargestellt wurde. Das war mir schon zu wir alles.
Ich weiß, was du meinst. Ich fand den sehr gut, den ersten, aber vielleicht war der Hype insgesamt ein bisschen drüber gegenüber dem, was man bekommen hat. Und was ich jetzt beim Joker Folie à deux schon öfter gehört habe, aber weil ich ihn noch nicht gesehen habe, nicht selbst jetzt genauer darauf eingehen kann, aber viele sagten halt so, ja, ach, das ist ja irgendwie mehr Musical, ich mag keine Musicals, da war der Film für mich unten durch. Ich liebe Musicals, es kann also sein, dass ich da rauskomme und sage, wow, total geil. Also ich kann 50-50 Chance. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber ich lese halt immer wieder, ist das jetzt eigentlich ein Film oder ein Musical? Es kommt in allen
Artikeln vor. Soweit ich gelesen habe, ich liebe keine Musicals. Aber es muss auch ein richtig schäbiges Musical sein. Also selbst Musical-Liebhaber haben ja gesagt, Finger weg. Also ja. Ich wäre da, würde meine Erwartungen etwas drosseln an der Stelle.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich glaube, ich versuche ganz ohne reinzugehen und zu gucken, was dann bei rumkommt. Es gibt aber noch einen ganz spannenden Film. Ich glaube, den müssen wir zumindest kurz ansprechen, weil es, glaube ich, ein lang geplantes Großprojekt ist, was leider auch ein totaler Rohrkrepierer war. Denn wir haben ja dieses Jahr im September Megalopolis von Francis Ford Coppola ins Kino bekommen mit Adam Driver. Und das ist ja auch ein Film, auf den ich, bevor ich irgendwas darüber wusste, also außer, dass er jetzt halt kommt und noch keine tiefen Informationen hatte, schon super heiß drauf war. Und das muss ja vorne und hinten überhaupt nicht funktioniert haben.
Ja, also da auch unterirdische Bewertungen. Ja. Muss viel, was habe ich gelesen? Schlechter Drogentrip.
Genau.
War so einer der Schlüssel, ja, in Anführungszeichen, gesetzten Punkte. Ich glaube, der hat teilweise 1-Sterne-Bewertungen. Ne? Also das ist schon...
Richtig. Also ich habe gelesen, dass das so eine Art Biografie-Biopic versteckt über den Coppola selbst ist und der da sein Leben verarbeitet da drin, was ja nicht schlecht sein muss erstmal. Aber irgendwie, der Film scheint viel Zusammenhangslosigkeit vor allem an vielen Stellen zu haben, dass man da nicht mehr so richtig mitkommt und manche Dinge werden weird eingestreut.
Sind wir da einfach zu blöd dafür?
Ja, vielleicht haben wir die hohe Message da drin
nicht verstanden. Ich schalte oft, wenn man so, ich gucke ja kein normales Fernsehen groß, aber wenn man dann mal abends mal wirklich mal so durchs normale Öffentlich-Rechtliche und so schaltet, Grüße gehen raus an meine verbratene GEZ, und du siehst dann so auf Dreisat, wenn irgendwelche Leute so auf so einer komplett leeren schwarzen Bühne in wirren Kostümen so halb Musical, halb Theaterstück aufführen. Und ich denke mir immer, so ein Scheiß kommt jeden Tag, das muss ja irgendjemand gucken. Und du raffst überhaupt nicht, was machen die da? Sind die alle ohne, ist das so eine Weihnachtsfeier, die im LSD-Rausch geendet ist? Oder was passiert hier? Oder du weißt, von was ich rede, oder? So dieses Interpretations-Schauspielertum-Ding. Und das ist ja bei diesem Coppola-Film wohl auch in diese Richtung gegangen, dass der da so... Die Freiheit der Künstler und bla bla blub. Mhm. Wer will denn sowas sehen?
Ja, vielleicht ist das Thema in einem Arthouse-Kino, in einem Film dieser Art eher auf oder besser aufgehoben. Ich weiß es nicht, aber ich würde es denken.
Dagegen spricht ja nichts, wenn du sagst, hier alles Arthouse macht, was er wollt.
Bin ich falsch. Und oft gibt es da ja gerade dann die Überraschung in so Arthouse-Filmen, dass du reingehst und dann wirklich da rauskommst und was mitnimmst. Geht mir zumindest meistens so, überwiegend. Mhm. Weil es halt dann doch andere Art
von Film. Das ist ja wieder das Thema Erwartungshaltung. Ne? Auch jetzt, ich habe noch einen Film, über den haben wir dieses Jahr, glaube ich, gar nicht wirklich gesprochen. Hatte ich aber als mega, mega gehypt auf meiner Liste und war dann sehr enttäuscht oder sehr hin und her gerissen, aber überwiegend enttäuscht. Das war Long Legs.
Genau, ich erinnere mich.
Mhm. Ja, da haben wir gar nicht groß drüber gesprochen.
Weil du so enttäuscht warst. Ne? Du hast ja vorher richtig krassen Bock drauf gehabt, bist dann reingegangen und danach war von dir, weiß ich noch damals, gar nicht so der Drang da, darüber zu reden. Das hat mir eigentlich schon alles verraten.
Ja, ich bin auch bis heute, sind mir immer noch verwirrt. Ich war mit meinem Kino-Buddy Andy, auch hier, Grüße gehen raus, da im Kino gewesen. Wir waren von vornherein mega gehypt. Wir hatten mega Bock auf den Film. Wir waren auch so, man hat so gemerkt, man hat so eine, oh, könnte das der nächste 7 sein oder der nächste, keine Ahnung, so diese Meilenstein, der nächste Schweigen der Lämmer, so ist er ja angepriesen worden, ne? Ist ja mit all diesen Superlativen von Filmen verkauft worden. Und dann guckst du dir diesen Film an, der auch schon durch seine Kameraart und durch viele Inkredenzien sehr arthausig, weil du das gerade auch eben gesagt hast, rübergekommen ist. Und du guckst den Film und guckst dir und denkst, was ist hier los? Was passiert hier? Und diese, ich weiß ja, wer im Vorfeld immer diese Superlative irgendwo dran schreibt, der nächste 7, der nächste Prisoners, der nächste dies, der nächste das. Und dann guckst du den und denkst, wart ihr alle bekifft, wie ihr in dem Film wart? Hat euch einer ins Popcorn gekotzt? Was ist los mit euch? Der war gut, auf eine gewisse Art und Weise gut, weil er sehr atmosphärisch war, sehr bildgewaltig, sehr tongewaltig, mit den Bildformaten gespielt hat. Er war schon in vielen Stellen sehr impressive, auch die Gewalt war also diese Gewalteskalation, die es da, Gewaltspitzen, Gewaltpeaks, die es immer mal gab, haben schon sehr stark an diese Thriller-Ikonen erinnert. Aber du gehst dann, der Film ist fertig und du denkst dir, was habe ich hier eigentlich gesehen? Was ging es denn da eigentlich? Und dann guckst du dir Rezensionen, Kritiken von anderen Kanälen an, ne, die wir ja auch immer mal verfolgen. Und dann wird der da gelobt, bester Film des Jahres, bester hier, bester da. Und ich denke mir, sag mal, vielleicht bin ich doch zu blöd, um sowas zu erkennen. Vielleicht habe ich mir schon so viel Erklärungsvideos dazu jetzt angeguckt und dies und das. Das macht alles nicht besser, weil er ist so, er baut eine brutale Mystik auf, so mit diesem Buch und diesen Zeichen und diesen, was man auch in den Trailern gesehen hat. Man hat ja über die Trailer, Teaser hinweg, wo immer nur so Zeichen gezeigt wurden, die werden ja in dem Film dann wieder verarbeitet, eine Mystik auf, die am Ende überhaupt keinen Sinn macht, wo du denkst, warum genau habt ihr das jetzt gemacht, was, wie, wer, wo? Vielleicht bin ich einfach zu dumm dafür, das kann auch sein. Dann, oder wir haben es uns beide auf der Heimfahrt schlecht geredet, das können natürlich auch sein, aber
vielleicht guckst du ihn irgendwann nochmal und nimmst ihn dann anders, weil es ist ja immer so eine, schon ein bisschen auch eine Tagesformsache. Oder vielleicht waren deine Erwartungen auch zu hoch in dem Fall und deswegen bist du enttäuscht worden, weil 7 ist natürlich, wenn du sagst, der ist so wie 7 oder der kommt an 7 ran, damit setzt du die Messlatte eigentlich über die 10 von 10 Punkten, weil 7 halt für mich auch einer der krassesten Filme ist, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Liegt aber auch daran, ich glaube, ich hatte es vor vielen, vielen Folgen mal kurz erzählt, dass mein Papa und ich damals, wie immer in Friedberg, ihr wisst es ja, mein geliebtes Friedberger Kino, das Roxy, da sind wir hingegangen und sind aber aus Versehen...
Hört schon ein bisschen nach Kino an, Roxy.
Doch, das war ein Kino, Center in Friedberg, wo ich ja dann während einer unserer ersten Episoden sehr traurig herausgefunden habe, dass es das gar nicht mehr gibt und weiß ja noch, ich habe dann die Geschichte nachverfolgt und naja, um es kurz zu machen, wir sind ins Kino gegangen und es ist uns zum einzigen und auch zum allerersten Mal jemals passiert und mein Vater und ich, wir waren damals wirklich ständig im Kino, also andauernd, dass wir aus Versehen ins falsche Kino gegangen sind, nachdem wir die Karten geholt haben und es nicht gemerkt haben. Und dann saßen wir da drin und das Intro von 7 läuft schon, ne? Du weißt ja, wie die Schrift da am Anfang so zittert und aussieht. Und ich weiß noch genau, und das ist jetzt ja so lang her, wie mein Vater und ich uns im Kino dann die Köpfe zueinander gedreht haben, uns angeguckt haben und uns gefragt haben, sind wir hier im richtigen Film? Keine Ahnung. Sieht aber verdammt gut aus. Oh je, was kommt da auf uns zu? Und dann sind wir sitzen geblieben. Gott sei Dank sind wir sitzen geblieben und sind dann aus dem Kino raus, in dem Wissen, dass wir einen der besten Filme aller Zeiten gesehen haben.
Ja, das brutal.
Deswegen, wenn man heute was mit 7 vergleicht, dann ist meine Messlatte sofort am oberen Ende und das ist super schwer.
Vor dir mit 7, Schweigen der Lämmer, was weiß ich.
Genau.
Und das ist halt, ist ja auch so die Überschrift und ich denke mal, unsere geneigten Hörer wissen das ja, wir sind halt beides Leute, die sich sehr super hypen lassen.
Und echt?
Schnell auf irgendwer, du ja gar nicht.
Findest du?
Ich bin ja nur auf den Hype-Train, du springst ja auch direkt auf die Couch.
Du musst es so sehen, ich bin der Luftballon und du bist der hinterher rennt und versucht, die Schnur noch einzufangen, damit er nicht ganz wegfliegt.
Ja, obwohl eigentlich ich eher aussehe, als wäre ich der Luftballon. und dann ist man halt immer enttäuscht. Wir hatten es jetzt zum Beispiel bei Alien Romulus. Auch da Grüße gehen raus an den Kollegen, mit dem ich beim Wandern sehr, sehr rege Diskussionen darüber hatte, weil er der Meinung war, wir haben zu Recht, oder ich habe es auch von mehreren, auch von ehemaligen Arbeitskollegen sogar, die haben gesagt, ihr sagt, der Film wäre nix. Und dann gibt es da 6,5 Punkte von 10. Das hört sich aber nach nichts an. Und da ist wieder unsere Analogie, wir haben es ja schon mal gesagt. Stellt euch vor, du lernst 8 Wochen lang auf einer Mathearbeit und weißt ganz genau, ich bin 100%ig vorbereitet, es wird super, es gibt eine 1, im schlimmsten Fall eine 2. Und dann kommst du mit einer 3 raus. Eine 3 ist ja super, eine 3 ist ja befriedigend. Und viele hätte mich gefreut über eine 3, du halt dann nicht. Und dann ist halt so dieser Downgrade der Erwartungen zu dem gelieferten Resultat ist halt so ernüchternd, dass man dann...
Ist schwer verdaulich.
Schwer verdaulich, dass man halt enttäuscht ist und deshalb dann vielleicht auch das Haar in der Suppe sucht.
Ja.
Wo es halt reingehört.
Ja, das hat bestimmt einen gewissen Anteil schon auch an unserer Kritik gehabt, würde ich schon einsehen,
Ja. Das ist halt andererseits, die Erwartungshaltung. Das hat man halt bei so vielen Filmen dieses Jahr wieder gehabt, ne? Oder auch Serien, keine Ahnung.
Wobei wir halt natürlich auch nicht die große Macht haben, diese Erwartungshaltung so stark selbst zu steuern, ne? Wir sind auch ein bisschen Opfer unserer eigenen Erwartungen und da kannst du nicht, du kannst sie nicht manuell downgraden, ne? So einfach. Also du kannst sagen, ich gehe ergebnisoffen da rein oder so, aber bei manchen Dingen bist du halt einfach vorbelastet und kannst einfach nichts dagegen machen. Apropos vorbelastet, ein schöner Übergang, denn wir beide haben ja den Smile 1 sehr gut gefunden und toller Film.
Ja, sehr gut habe ich den nicht gefunden.
Ach so, okay, 90, dann war das
90% vom Film waren okay, das Ende war eine Katastrophe.
Da hatten wir ja schon mal, Ende war absolut scheiße, aber das sind ja zum Glück nur 10 Minuten. Der Rest vom Film ist cool, gehe ich aber mit, Ende war kacke. Und Smile 2 war ich trotzdem sehr heiß drauf und bin dann ins Kino gegangen, voller Freude, und wurde hier aber leider auch ziemlich enttäuscht. Zugegeben, die Naomi Scott, also die Hauptdarstellerin, hat einen guten Job gemacht. Der werfe ich das gar nicht vor. Die hat das gut rübergebracht, gerade auch die Szenen, die sie selbst dann körperlich und so betreffen. Da konnte man ihr das wirklich gut abnehmen, wie sie das rübergebracht hat. Aber am schlimmsten fand ich so viel verschenktes Potenzial, offensichtliches Potenzial. Das war, ich will gar nicht weiter groß drauf eingehen, es war einfach ein bisschen traurig, dass man das gute Setting, nämlich ein Popsternchen, das von diesem Dämon da besessen wird.
Britney Spears?
Ja, sozusagen, die ist ja auch so, ich sag jetzt mal vorsichtig, so ein bisschen der Typ. Aber ich finde, wenn ich allein drüber nachdenke, was man alles Cooles mit diesem Setting hätte anstellen können und welche Entscheidungen dann von den Filmemachern getroffen wurden, bin ich halt sehr enttäuscht, weil man so viel liegen gelassen hat oder aber schlechter umgesetzt hat. Egal. Genug von 2-2. Würde von meiner Seite aus.
Abschließend, um auch wieder was Positives zu sagen, dass wir nicht nur bashen, ist halt das Thema Erwartungshaltung, wie wir ja schon gesagt haben. Yes. Und dann setze ich mich hier abends manchmal auf die Couch und sage, hier, mir guck mal durch, weil du jetzt Amazon gesagt hast, denn ich jetzt auch mal Netflix oder andere Paramount, dass man nicht denkt, dass halt der geneigte Zuhörer denkt, die Schweinebande basht immer Disney, weil sie von Amazon bezahlt wird. Nein, erwähnen, dass die 5,99 Cent zu haben sind. Also wir sind nicht gekauft. Übrigens, wir sind noch nicht gekauft. Wir sind käuflich an der Stelle, ich wollte es nur nochmal sagen. Genau. Jeder hat seinen Preis und unsere ist relativ gering.
Also klar, Zwinker, Zwinker nach da draußen, falls ihr Interesse habt, euer Podcast-Portfolio, um einen sehr guten Podcast zu erweitern. Tim und ich sind bereit.
Ja, genau. Es ist nur eine Frage des Preises. Und dann sitzt man mal abends auf der Couch und guckt sich dann halt einfach mal so Filme an, wo man mitgekriegt hat, gute Bewertung oder gut, interessantes Setting, wo man sagt, da hat es aber fürs Kino nicht gereicht. Und dann sind auch mal so ein paar Hidden Champs immer mal dabei. Und das freut mich. Und da habe ich dann Spaß dran. Das sind dann zwar nicht die Reisefilme, von denen ich in 10 Jahren noch erzählen werde, aber da sind auch immer mal ein paar Sachen dabei. Jetzt wie Late Night with the Devil. Ich weiß nicht, ob wir da mal kurz schon mal drüber gesprochen hatten.
Puh, ich
diese glaube nicht. Diese 70er Jahre, Late Night, also so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie gemacht wie Found Footage. So ein bisschen gemacht wie, ja, Found Footage ist schwierig auszudrücken. Es ist so gemacht, als würde man sich eine 70er Jahre Late Night Show angucken.
Ne? Und da. Doch, wir haben darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, gesprochen? Ob das im Podcast war oder wir privat drüber gesprochen hatten.
Bei mir
aber wir haben drüber geredet.
Das übermäßige Genuss von Popcorn zermartet mein Hirn. Und dann guckt man sich den Film an und man merkt mal so, oh, die haben mal eine erfrischende Idee da reingebracht, mal was anderes gemacht. Und er ist jetzt keine 10 von 10 oder was weiß ich auch immer. In dem Moment war er aber eine sehr hohe 8 von 10. Weil er in dem Moment einfach mal Spaß gemacht hat und mal so ohne Erwartungen an irgendwas rangegangen ist und es dann einfach mal erfrischend was anderes war.
Ich habe mir es gerade eben in dieser Sekunde nochmal auf meinen Pile of Shame geschrieben, dass ich mir den auch anschaue.
Ja. Ich hoffe, dass das der eine oder andere tut. Kann man mal machen.
Genau. Was wir schon hatten, Gladiator 2 werden wir uns ansehen. Ich hoffe, wir beide schaffen es noch im Kino, weil ich glaube, es ist ein Film, der wegen dem visuellen, also wegen einfach der Optik in den Kampfszenen im Kino gesehen werden sollte, damit man mehr Spaß damit hat. Für mich persönlich steht jetzt noch ganz heiß auf der Liste, wird definitiv noch in diesem Jahr vielleicht über den Weihnachtsurlaub geguckt, Vaiana 2. Da habe ich, nachdem ich den ersten Film schon so gut fand, sehr große Lust auf den Teil 2. Und ansonsten noch den War of the Rohirrim. Das sind so die Sachen, die jetzt bei mir in nächster Zeit noch anstehen, filmemäßig. Und bei dir?
Ja, bei mir steht, also ich habe mir ich mache das ja immer an Weihnachten, so ein bisschen in Kooperation auch mit meiner Frau. Wir schreiben uns so eine Weihnachtsliste, was man so um die Feiertage mal rumguckt. Da ist jetzt schon einiges drauf gewandert. Aber um jetzt bei Kinofilmen zu bleiben, ist bei mir safe in der ersten Januarwoche, ich hoffe, die Kollegen Mann der Stammtisch sind da dabei, der Nosferatu-Film.
Ja, eh klar. Ich hab mir übrigens passend für den Film.
Und halt Gladiator 2 vielleicht nochmal an den Feiertagen nochmal ins Kino zu fahren irgendwo.
Auf Nosferatu bin ich auch sehr heiß. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ich würde jetzt mal schätzen, 2 Jahre. Da habe ich gedacht, okay, das Original muss man sich auch nochmal anschauen und habe mich dann halt wirklich nachts hingesetzt und habe mir das nochmal gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gesehen hatte oder wo, wo ich das streamen konnte. Auf jeden Fall habe ich mir auch für den Film, auf den ich sehr große Lust habe, schon vorab ein T-Shirt gekauft, mit dem ich dann ins Kino gehen werde. Und zwar siehst du da das klassische Nosferatu-Bild mit dem Schatten, was man so kennt seit jeher. Mhm. Und an der Seite ist irgendwie ein Tisch, wo eine Kaffeetasse steht und er ist so gerade dabei, glaube ich, zur Tat zu schreiten, aber und unten drunter steht But Coffee First. But First Coffee. Ist so ein Nonsense-T-Shirt, aber ich fand es irgendwie witzig und es gab es für 4 Euro und habe ich gedacht, komm, das ziehe ich im Film an.
Ja, wie gesagt, ich habe einen sehr guten Freund, Johannes, der hat sogar eine Nosferatu-Tätowierung auf dem Bein, schön düster. Krass, cool. Schön den Sarg. Und mit dem werde ich auf jeden Fall versuchen, dass wir die Zeit finden, da gemeinsam reinzugehen. Wir haben da beide Bock drauf.
Und es erinnert mich so ein bisschen, ich habe ja früher auch lange Liveband-Spiel gemacht und normales Pen and Paper. Und beim Liveband-Spiel haben wir immer Vampire the Masquerade live gespielt, dieses Spielsystem. Ja. Und da gibt es auch verschiedene Vampir-Clans. Und ich habe immer einen Angehörigen des Clans Nosferatu gespielt. Das sind quasi so, wenn du zum Vampir wirst, wirst du halt komplett körperlich entstellt nach dem Biss. Also siehst völlig unansehnlich aus und das sind die Typen, die halt wirklich im Untergrund leben und so die Informationsbroker sind. Also die alles wissen und über Wissen ihre Macht entfalten. Und das war immer sehr spannend.
Also du hast quasi was gespielt, was mit deiner Wirklichkeit nichts zu tun hat.
Ja, also ich habe versucht, eine Rolle zu spielen, die mir sonst irgendwie fern ist.
Also so Intelligenz wäre super hoch, körperlicher wäre super, super gering. Das ist halt mal so konträr zu deinem richtigen Leben, hast du dir gedacht?
Nee, nicht ganz so jetzt. Aber das Herausfordernde und das Spannende jetzt, war...
Einmal Mobbing pro Folge muss ja sein, oder?
Muss sein.
Kannst du nicht mal, wenn du irgendwie Rollenspiel oder sowas spielst, nicht mal irgendwie ein Barbar oder sowas spielen, der irgendwie intelligent 3, nicht mal das, die Axt, die er schwingt, ist intelligenter wie er und einfach nur körperlich irgendwelche Themen zu lösen.
So Stärke 15.
Versuch das doch mal. Ja, ich würde dich auch mal befreien. Ich habe noch einen ADD-Charakter, der ist wie für dich geschnitten. Den spielst du, da habe ich den ganzen Abend viermal vier Wörter gesagt, das war immer der eigene Name der Figur.
Gronkh mischte das nicht. Timo der Barbar oder sowas.
Das ist immer in der dritten Form über sich zu reden und so. Gronkh mischte nicht.
Genau.
Das ist wild. Sowas musst du machen. Entschuldigung, kurze Exkursion zu, wie verwirkliche ich mich in Rollenspielen.
Ja, das, ich sag mal, ein Satz noch dazu, was ich mal so spannend fand, war die Herausforderung, ohne körperliche Macht, ohne irgendwie über Charisma oder so Dinge bewegen zu können, wenn du sozusagen diese Möglichkeiten dir genommen werden, wie kannst du dasselbe erreichen oder sogar übersteigen, wenn du nur mit Informationen handelst? Und wir hatten damals in unserer Domäne, nennt man das ist quasi in jeder Stadt gibt's einen Prinzen, der ist der Chef, bla bla bla. Und bei uns gab es damals einen Plot, der über viele Monate lief und super spannend war, wo viele Intrigen gesponnen wurden, um den damaligen Chef von Frankfurt unter den Vampiren abzusetzen. Und da habe ich mit meinem Nosferatu ganz kräftig an vorderster Front mitgemischt und habe immer versucht, es zu schaffen, dass ich die Intrigen so spinne, dass andere quasi den Job machen und ich immer so wie der Mafia-Boss, dem du nichts anhaben kannst, weil nur seine Häscher alles erledigt haben und keine Verbindung nach oben besteht, das so umzusetzen. Das ist mir dann tatsächlich auch gelungen und das war ein Hochgenuss, das auszuspielen. Es war ein wirklich geiler Plot und eine geile Story. Und ja, irgendwie seitdem spätestens haben die Nosferatus mir angetan. War eine coole Zeit, ist lange her. Aber ich
war... Was spielst du am Wochenende in Intrigant?
Genau, ja, wobei man dazu fügen sollte vielleicht, das ganze Spiel im Pen and Paper wie auch im Live-Run-Spiel dreht sich eben hauptsächlich um Intrigen. Okay. Die Clans sind eigentlich, es gibt gute Clans und böse, aber auch die guten Clans, die eigentlich die Stadt schützen sollen und miteinander kooperieren sollen, tun das halt nur so weit sie müssen und verfolgen alle ihre eigenen Interessen. Und diese Gemengelage macht das Spiel so spannend. Weil du halt keinem wirklich trauen kannst, ne?
Und kurze, echte wie im richtigen Leben.
Wie im richtigen Leben. Also das heißt auch, was Spaß macht. Wie gesagt, ich will es nicht so lang machen an der Stelle, aber was ich immer toll fand, war mit meinen vielen Mitspielern. Wir waren ja eine große Spielergruppe von über 50 Personen. Mit großem Altersunterschied auch teilweise noch. Es war also wirklich ziemlich cool und ausgewogen. Und es war immer schön zu sehen, wie man langsam mit seinem Charakter im Spiel diese auch belastbaren Freundschaften mit anderen Charakteren aufbaut und sich dann Dinge und Plots ausgedacht hat. War toll, war wirklich toll. Viel spielerische Freiheit. Aber von den Pen and Papers und Live-Rollenspielen weg mal zu, nachdem wir jetzt die Filme und Serien für dieses Jahr besprochen haben, gab es ja auch im Spielebereich ein paar Sachen, die uns beschäftigt haben. Da könnte man jetzt 1000 Sachen aufzählen. Ich denke mal, wir halten es jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich würde jetzt einfach kurz mal meine Überraschung des Jahres aufzählen. Das war Dragon Age The Veilguard. Kurz gesagt, ich habe den Trailer gesehen, dachte mir bei dem Grafikstil erstmal, oh Backe, das ist aber jetzt nicht das, was ich wollte, und habe dann für mich entschieden, komm, lass es einfach mal auf dich zukommen, sei nicht so voreingenommen, nur weil ich jetzt selbst was anderes erwartet habe und wollte. Und dann habe ich lange gehadert, ob ich es kaufe oder irgendwie Game of the Year oder so abwarte und es billiger kaufe, und konnte dann aber doch nicht dran vorbei und habe es mir geholt und habe angefangen zu spielen, kurz nach dem Release, und bin super glücklich. Es ist ein wirklich tolles Spiel. Es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist richtig, richtig gut. Ich habe jetzt 60 Stunden drin, und was ich auch in allen Reviews gelesen habe, kann ich komplett bestätigen. Je mehr man spielt, desto umso besser findet man's, und die Story entwickelt sich auch immer besser weiter. Es gibt viele kleine Details, die sehr viel Spaß machen. Eine technische Sache möchte ich gerne noch herausstellen, die ich sehr beeindruckend finde, wie die Haare und die Frisuren in dem Spiel umgesetzt sind. Das ist wirklich ausgesprochen gut gelungen. Die wirken so total, es ist ja Comic-Stil. Ich sag jetzt mal grob so moderner WoW-Art-Style. Aber was
Clicky Bunti.
Clicky Bunti, sehr comichaft. Das war auch das, was mir missfallen hat, ehrlich gesagt. Aber wie sie die Haare umgesetzt haben, das ja, ich will es nicht übertreiben, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen Next-Level-Shit. Nicht total Next-Level, aber die fallen so dynamisch und sind so toll ausgearbeitet. Ich würde mir wünschen, dass die anderen Spiele das adaptieren und übernehmen, weil es wirklich sehr, sehr cool geworden ist. Aber inhaltlich zum Beispiel mag ich das Kampfsystem sehr. Das ist wirklich sehr actionlastig, dynamisch, und man ballert und kloppt nicht nur stupide rum, sondern man ist auch Mass Effect ähnlich. Man kombiniert viele Fähigkeiten mit seinen Begleitern. Und ich finde besonders toll, dass mir irgendwie jeder Kampf, egal ob besonders oder nicht, ob klein oder groß, macht mir konstant Bock zu spielen. Es wird einfach nicht langweiliger. Es macht die ganze Zeit Laune. Und ich mag auch meine Begleiter sehr gerne, die Konversationen mit denen. Und zu guter Letzt, die optische Präsentation der Städte, die du besuchst, oder der Orte, ist sehr, sehr gut und macht total Laune. Also ich bleib wirklich sehr oft stehen und guck mir einfach irgendwas an und genieße es. Deswegen mein Überraschungshit für dieses Jahr, Dragon Age The Veilguard.
Okay, soll ich jetzt sagen, was mein Überraschungshit, was keine Überraschung war des Jahres?
Elden Ring
Shadow of Erdtree. Punkt. Fertig. Spiel des Jahres, obwohl es ein DLC ist. Fertig. Thema beendet. Nein, also.
Das war zu einfach.
Wir haben es ja ausgiebig besprochen. Ja. Mega DLC von Elden Ring hat mich dazu gebracht, nochmal einen kompletten neuen Run von Elden Ring zu machen, was auch mein Gusto über Elden Ring und diese Art, solche Spiele zu spielen, nochmal komplett erweitert hat, und bin halt Souls-Spieler durch und durch mittlerweile. I love it. So bin ich vielleicht auch, also würde ich jetzt gar nicht weiter ausführen, ihr kennt mein Gusto dazu, mein Ansinnen, solche Spiele zu spielen, ist komplett anders wie beim Tobi. Ich habe Dragon Age Dingensguard gesehen und habe mir gedacht, Lila, sehr viel, 50 Shades of Lila, of Purple. Mhm. Nee, dann habe ich so die ein oder andere Kontroverse noch da dazu gelesen. Also, nee. Habe aber jetzt nach langer Überredungs- oder Besprechungszeit mit meinem geschätzten Podcast-Kollegen eingewilligt, wenn das nächstes Jahr mal billiger zu haben ist, auch mal einen Blick reinzuwerfen und es mal auszutesten. Gameplay und so hat hier echt cool ausgesehen. Mal gucken. Sie haben jetzt sogar Filter dazu gepatcht, ne? Dass es nicht so bunt aussieht. Finde ich auch verrückt.
Ach, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, kannst du einstellen. Ich weiß nicht, ob du nur auf dem PC kannst oder nur auf der PlayStation einstellen. Habe ich gelesen letztens. Aber ich habe mir einen Schritt in eine Spielerichtung gemacht, wo ich mich selber verurteilen muss. Ich bin von Diablo 4 und sehr viel Diablo 4 gespielt dieses Jahr und auch dem Diablo 4 Add-on Spiritborn etc. pp., was sehr geil war. Vessel of Hatred. Mhm. Aus einer Laune raus, aus einer Bierlaune raus, würde ich sagen, am Wochenende mal zu Path of Exile 2 geswitcht. gab es eine Beta, wo man sich für ein Spiel, das bald gratis kommt, für 26 Euro Early Access für die Beta kaufen konnte. Das habe ich dann gemacht und habe jetzt ein paar Stunden reingehängt. Ja, kann man bis jetzt machen. Also ich bin gespannt. Path of Exile wird ja höher gehypt als Diablo, schon das Einzel. Ob das dem gerecht wird. Ich bin gespannt.
Gibst du, du hast besoffen abends in der Kneipe gehockt, du hattest dein Handy in der Hand, das war ein Steam-Sale und du konntest nicht anders.
Nee, ich habe sogar für PlayStation gekauft. Aber okay. auch da fehlgeleitet von Kollegen aus der Magic-Gruppe, die gesagt haben, oh, wir spielen das mal, komm, wir probieren das mal. Und dann habe ich gesagt, na.
Ja, die anderen waren schuld, schon klar.
Ja, ja ich hab ja eben vorher mich an einen Souls-like wieder probiert und habe das Lords of the Fallen, das war eben günstig zu haben, mal versucht. Es zieht einen halt einfach nicht. Und das macht halt auf, es bindet mich nicht an, so geistig an diese Welt und alles. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und hab's jetzt abgebrochen, hab gesagt, komm, wir geben dem Path of Exile Hype mal eine Chance und lurren da mal rein. Berichte folgen im neuen Jahr.
Ich finde es ja auch gar nicht verkehrt, dass du das gemacht hast, einfach aus dem Grund, dass du ja unglaublich viel Zeit mit den Diablo-Spielen bisher schon verbracht hast und es immer gut ist, mal über den Tellerrand zu gucken, sich andere Spiele anzuschauen, zu schauen, was die vielleicht besser oder schlechter machen, damit man auch irgendwie, ja, und das halt mitzunehmen, wenn man dann wieder Diablo spielt. Also so ein bisschen die Fühler auszustrecken ist ja immer ganz gut. Und zu Dragon Age nochmal hatte ich noch eine Frage. Du hattest die Vorgänger auch nicht gespielt, ne?
Dragon Age Origins habe ich gespielt. Mhm. Und das Dragon Age Inquisition, also der direkte Vorgänger, habe ich auch mal 40, 50 Stunden oder 30, 40 Stunden gespielt. Hat mich irgendwann nicht gezogen, muss ich sagen. Ich fand die Story irgendwie strange. Weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so abgeholt, die ganze Geschichte. Da auch der Spielstil so an sich hat mich nicht so wirklich abgeholt.
Es war aber auch nicht düster genug, muss ich sagen. Ja, also dem Punkt gebe ich dir recht. Ich hätte es auch gern noch einen Ticken düsterer gehabt. Übrigens, das neue Spiel ist insgesamt, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es hat seine düsteren Stellen. Es hat auch ein paar harte Szenen, wo du wirklich krasse Leichenberge und Zerstörung siehst, die schon krass in Szene gesetzt ist. Aber überwiegend hat es einen sehr leichten Ton, das neue Spiel. Noch leichter als Inquisition. Also da ist vieles auch mit ein bisschen Augenzwinkern. Das Spiel nimmt sich selbst nicht zu ernst. Ich mag es ja immer gern, wenn sich die Spiele ernst nehmen und wenn sie sehr düster und dystopisch und so sind. Aber in dem Fall hat es mich jetzt gar nicht so gestört, weil das, was ich da gerade erlebe, macht einfach unglaublich viel Spaß. Und da drücke ich dann auch ein Auge irgendwo zu. In das Dragon Age Inquisition habe ich extrem viel Zeit reingesteckt, auch alle DLCs durchgespielt. Ich würde mal schätzen 150 Stunden. Aber, und das ist ein großes Aber, der Versuch hier, diesen Open-World-Weg zu gehen, der war nicht gut für Inquisition, weil es wirklich große Landabschnitte gab, in denen einfach nichts war, in denen du einfach nur immer ewig lang gelaufen bist. Es war nervig.
Ja, und immer wieder dieselben Gegner. Du hast so das Gefühl, es gibt nur 4 Gegnertypen. Und ich hasse sowas.
Ja, es war wenig, das stimmt.
Und das muss ich auch sagen, dass zum Beispiel bei Lords of the Fallen auch so ein Ding, dieses Gegner-Recycling, immer wieder dieselben Gegner überall. Und dann nimmst du Gegner, die vorher im Level vorher noch Bosse waren, sind jetzt Standardgegner in abgeschwächter oder veränderter Form. Und dann kommen wieder dieselben Gegner und dann kommen wieder dieselben Gegner. Und ich habe gefühlt schon 4000 Zombies totgehauen. Und dann kommen wieder, das ist ja bei so einem Spiel wie Diablo oder so, wo du einfach Gegnermassen niedermachst, irgendwann ist das ja okay. Aber bei einem Souls-like oder auch wie jetzt hier Dragon Age Inquisition war genau dasselbe. Du bist dann wieder rumgelaufen, wieder Banditen, dann wieder Banditen. Wieder Banditen,
ja,
dann
kam wieder Banditen. Sowas langweilig zu tun.
Dann kam wieder Banditen und dann kam wieder Banditen und dann kam hinter den Banditen gab es nochmal eine Truppe Banditen, die da noch waren. Und das macht mich verrückt. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das macht sowas von keinen Spaß mehr irgendwann.
Ich weiß voll, was du meinst. Mich turnt sowas auch hart ab. Das erinnert mich auch an was. Das ist jetzt nicht genau deckungsgleich, aber du kennst ja auch Star Wars Jedi Survivor, ne? Also eigentlich ein Spiel mit Mixed Ratings, was aber von den Spielern selbst, ich meine jetzt nicht die offiziellen Kritiken, ziemlich gut aufgenommen wurde und auch beliebt ist und ja auch, glaube ich, einen Nachfolger bekommen hat. Und das hatte ich mal angespielt und da fand ich den Anfang großartig in Szene gesetzt. Aber relativ schnell hat mich gestört, dass du halt immer nur gegen sehr kleine Gruppen von Gegnern kennst und das dann, ich will es jetzt nicht Souls-like nennen, aber wo es auch darum geht, dass du die Bewegungsmuster und so weiter von denen dann halt auswendig lernst, um dann deine Kämpfe immer gegen Kleingruppen zu machen. Wie gesagt, ich habe es ja nicht durchgespielt. Ich hätte eigentlich so Bock, das Spiel zu spielen, aber dieser Fakt hält mich davon ab, dieses Game zu zocken. Ich habe da keinen Bock drauf. Das langweilt mich.
Ja. Das sind ja genau die Punkte. So hat ja jeder so sein eigenes Gusto. Zum Beispiel war jetzt für das Path of Exile 2 war so ein Punkt, der mich getriggert hat, um das mal auszuprobieren. Ich habe das eins ja auch gespielt. Das ist ja Free-to-Play. Das Tor wird ja auch Free-to-Play. Kannst du jederzeit runterladen, reinzocken. Und es ist ja, ich habe ja noch nie ein Spiel gesehen, das so einen Skilltree hat. Du brauchst 3-4 Hilfsprogramme für Path of Exile 1
auf dem PC,
die dir helfen, diesen Skilltree zu meistern. Ja. Weil wenn du dich verskillst, kannst du nicht einfach wieder zurückskillen, so wie bei Diablo, wo du ständig deine Skills ändern kannst irgendwo.
Schade.
Und das macht es halt schon ultra kompliziert. Das haben sie jetzt ein bisschen einsteigerfreundlicher gemacht, in absoluten Anführungszeichen. Ich bin schon komplett aufgeschmissen. Und es hat einen ziemlichen einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Also man hat jetzt, obwohl das ein Action-RPG ist, also ARPG, Souls-Feelings, aber jetzt nicht wegen dem Seelen einsammeln oder sonst irgendwas, du hast Bosse in so Boss-Areas, die richtig brutal knackig schwer sind. Und mit ein bisschen Button-Smashing, ich drücke die 1, 2, die 3, die 4, dann mach ich dies, dann mach ich das, packt man die gar nicht. Also man muss da sich richtig Gedanken machen, musste er lernen, wie man die wegmacht mit seinem Char. Das schon hat einen sehr interessanten Aspekt, muss ich sagen.
Tatsächlich ist das eine Sache, die ich bei Dragon Age Vega gut finde. Da kannst du deine gesamten Skills kostenfrei jederzeit umbauen, so wie du willst. Und das führt bei mir auch dazu, dass ich verschiedene Kampfstile ausprobiere oder verschiedene Elemente, was ich sonst natürlich nicht machen würde. Und das macht relativ viel Spaß, weil du so irgendwann das perfekte Bild für dich findest, mit dem du super Spaß hast. Ich habe mir jetzt auch gerade so eins gebaut und genieße die Kämpfe gerade echt sehr. Und was auch gut umgesetzt ist, ist übrigens die Power Progression over time. Also du musst schon gut 30, ab Level 30 schaltest du so ein paar erweiterte Skills frei und dann nochmal ab Level 40. Und du merkst richtig, wie du mit zunehmenden Fähigkeiten auch mächtiger wirst. Also ich finde es ganz schön, so auf deiner Reise durch das Spiel und durch die Story zu merken, wie du halt auch stärker wirst und die Kämpfe stellenweise, nicht alle, ein bisschen leichter werden, weil du halt eben merkst, dass du halt bessere Ausrüstung gefunden hast und so weiter und so fort. Ne? Und das macht das Spiel sehr organisch. Gefällt mir sehr gut.
Ja, ich bin auch gespannt, wo sich das alles hinbewegt.
Genau. Was noch dazugehört, bevor wir unsere geneigte Hörerschaft in den Jahresendurlaub, in die Zeit zwischen den Jahren, ins nächste Jahr übersenden. Was planen wir denn, was haben wir denn so im Ausblick für nächstes Jahr? Wir haben schon mal so Filme im Januar ein bisschen angesprochen mit Nosferatu. Wir versuchen noch Gladiator 2 zu schaffen. Aber haben wir denn große Erwartungen an irgendwelche Spiele oder Filme fürs nächste Jahr? Haben wir schon was im Moment?
Momentan bin ich da eigentlich bis auf Path of Exile 2, muss ich sagen. Was mich jetzt, denke ich, mal eine Zeit lang begleiten wird. Noch nicht so wirklich tief drin. Also es habe jetzt noch nicht so wirklich die Vorschau auf 2024 gemacht. Wegen so der Erwartungshaltung. Du erinnerst dich an unser Gespräch von vorhin. Ich lasse jetzt alles auf mich zukommen. Du kaufst mir random eine Kinokarte oder ja, dann gehe ich mal ins Kino.
Ganz neuer Lifestyle.
Auf gar keinen Fall.
Das wäre wirklich so. Also guter Vorsatz fürs nächste Jahr direkt gestrichen.
Ja, es gibt doch so eine Big Bang Theory Folge, wo Sheldon immer auswürfelt, was er macht. Also er hat immer so ein W20 dabei. Und dann würfelt er immer und überlegt sich vorher, was weiß ich, was er für einen Wert erreichen muss. Und dann, wenn er scheitert, kann er das nicht machen. Und so mache ich das dann auch. Dann gehe ich ins Kino und dann sage ich hier W10 von Kino 1 bis 10, dann würfel ich und die Kinonummer, die es wird, gehe ich dann rein und sowas.
Das ist gar keine schlechte Idee. Am Ende funktioniert das System.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Darfst halt nur keine kritischen Misserfolg, also keine 1 würfeln auf dem W20, am besten halt immer 20 oder möglichst hoch.
Man kann ja immer switchen zwischen DSA und D&D-Regelwerk.
Genau, immer
DSA
so wie
DSA ist ja bei 20. Ja,
genau. Immer so, wie es einem gerade passt, ne?
Ja. Von 1 bis, mit dem W6, von 1 bis 5 haue ich die aufs Maul und bei der 6 darfst du nochmal würfeln.
Genau, nee, oder darfst du zweimal hauen.
Genau.
So, aber ist schon so. Wir sind schon in den letzten Jahren oft erwartungsvoller ins nächste Jahr gegangen. Dieses Jahr ist es momentan noch relativ blank. Ja. Liegt aber daran, dass wir natürlich auch in 23 ein echt krasses Spiele-Release-Jahr hatten. Ein Knaller jagte den nächsten. Dieses Jahr waren auch wieder viele gute Highlights dabei bei Filmen und Spielen, auch wenn wir ein paar Mal enttäuscht worden sind, aber auch positiv überrascht worden sind. Und für nächstes Jahr ist es ungewöhnlich ruhig noch in unseren Köpfen.
Ja. Aufs absolut. Ich habe mich überhaupt noch nicht so aufs nächste Jahr irgendwie eingelesen, was kommt, was passiert. Es wird auch immer viel verschoben, ne? So wie in der Spieleindustrie, also auch bei Filmen oder Serien sind immer noch so die letzten Ausläufer von Corona oder auch diesen mangelnden CGI-Markt aktuell und so, dass halt viele Entwicklerstudios oder Filmstudios immer noch strugglen und dann halt auch viel verschoben wird, viel umgeändert wird, etc. Deshalb, wenn wir erstmal nach dem Jute-Motto kommen, mal nach der Duppe lassen, ne? Da gucken wir mal, wie wir das Jahr 25 gewuppt bekommen.
Genau, hoffentlich, wir verfluchen auf jeden Fall am Ende diesen Jahres nochmal Skype. Das ist die Software, mit der wir die Podcasts aufnehmen. Und letztes Mal hatten wir beide sehr großen Stress, haben aber gesagt, das war an Halloween. Da haben wir gesagt, wir machen für euch eine schöne Halloween-Folge. Tim hatte jede Menge Stress, ich auch mit Terminen. Wir haben alles hin und her geschoben, schon ausgemachte Termine verschoben, damit wir uns abends treffen konnten. Haben eine schöne Vorbereitung gemacht und wirklich in dem Moment, wo ich auf Aufnahme drücken will, hatte Skype eine Großstörung, ich glaube weltweit, und es hat einfach gar nicht mehr funktioniert. Und unsere ganze Mühe, alles war umsonst und wir konnten. Dann war Halloween vorbei und da haben wir uns gedacht, naja gut, jetzt 3 Tage später brauchen wir euch auch keine Halloween-Folge mehr aufzunehmen. Aber nächstes Jahr kommt eine. In diesem Jahr musste sie wegen Skype leider ausfallen. Ja. Tut uns leid.
Alles umsonst, ganze Organisation. Alles umsonst, alles im Arsch. 6,50 Mark. 6,50 Mark als Gebühr. Alles kaputt, alles im Arsch.
Ja, Mann. Ach, das war doch wirklich furchtbar, oder?
Ja, nervend.
Wie wir da saßen. Und dann wussten wir als nicht, ob Skype jetzt kaputt ist oder ob es an einem von uns beiden liegt und haben da rumgesucht und der eine Klassiker.
Kaputt ist.
Genau, allestörungen.de und ja, naja, auf jeden Fall, es war so, wie es war. Sonst hat es uns aber treue Dienste geleistet. Ja, und dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben für dieses Jahr ganz gutes Fazit gezogen. Das nächste Jahr lassen wir mal offen stehen. Bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel anderes übrig, als euch zum einen wunderschöne, erholsame Feiertage zu wünschen und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, dem schließe ich mich an. Allen einen hoffentlich ruhigen Jahresausklang, gute Feiertage, schöne Geschenke, schöne Zeit und dann hören wir uns im neuen Jahr mit neuen Schandtaten. Neuen Rants, neuen
Highlights und neuen Highlights.
Neuen Erwartungshaltungen wieder.
Ach so, und das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, vielleicht mit Absicht sogar. 2 Dinge möchte ich erwähnen, die eigentlich eine Sache sind. Und jetzt müsstest du den Ballon wieder hinterherrennen und springen, um ihn noch aufzufangen, bevor er völlig explodiert und wegfliegt.
Kann es schon mal bald gehen.
Ich, du musst doch bleiben, aber... Was ist passiert? Das Einzige, was passieren konnte, um in mir jetzt gerade Zittern und Gänsehaut auszulösen und meinen Herzschlag nach oben zu treiben. Ich habe einen kleinen Teaser von Andor Staffel 2 gesehen. Und jetzt geht bei mir gerade die Pumpe richtig an. Es sieht schon wieder so geil aus. Und wir kriegen nächstes Jahr, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Nächstes Jahr, Andor kommt, Andor Staffel 2. Wir haben ein Highlight für nächstes Jahr. Einen Vorausblick haben wir doch. Das wird groß.
Ich denke mal, unsere Enttäuschungswette sollten wir noch mal ein bisschen anheben, das Geld. Dass du dich nicht so sehr darauf freust.
Ich glaube, bei Andor bin ich komplett machtlos. Da kann ich nichts machen. Da gehört mein Körper und Geist nicht mir. Das ist.
Okay, jetzt haben wir doch noch. Jetzt hatte ich so besinnliche Worte gefunden, um hier alle in den warmen Duft und das Feeling dieses seltsamen heidnisch-christlichen Crossover-Festes mit ganz viel Einflüssen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen und Zeitspannen zu genießen. Ist das eigentlich auch nerdig, wenn man wüsste, wie sich Weihnachten zusammensetzt? So die einzelnen Kremente Weihnachtens mal auseinander zu defilieren, oder ist das dann schon Blasphemie?
Ich würde vorschlagen, das überlassen wir einem einschlägigen Religionspodcast.
Ja, deshalb gucke ich an Weihnachten auch nur die klassischen Weihnachtsfilme, Das Leben des Brian.
Richtig.
Stirb langsam 1.
Jawohl.
Fertig.
Genau.
Ach, es wird so besinnlich.
Es wird so besinnlich.
Obwohl, es stimmt nicht, es gibt ja noch andere Klassiker. Familie Heinz Becker, die Weihnachtsfolge.
Ja, so Sachen zum Beispiel. Und
Griswolds.
Und ja, die Griswolds. Und für viele, die, sag ich mal, auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Semester sind, gibt's ja auch noch so wirklich alte Schinken, wie zum Beispiel Der kleine Lord oder sowas, den ich jetzt nicht mehr gucke, aber ich weiß, dass der auch für viele Leute zum Pflichtprogramm jedes Jahr gehört.
Sir Alec Guinness.
Genau, und so. Ich habe das als Kind ja auch gesehen und fand
den damals auch toll. Obi-Wan Kenobi mit dem ganz jungen Skywalker, habe ich früher immer gedacht. Ja, genau. Was labern die da, Alter, will da nicht mal einer jetzt mal irgendwie Jedi-Kräfte beigebracht bekommen? Klar. Dann ist der kleine Lord, dann wurde mir Jahre später gesagt, das ist überhaupt nicht Star Wars Saga.
Ja, genau. Was?
Aber es ist das wäre der kleine Skywalker.
Ist ein netter Gedanke, ja.
Ja, aber er ist ja auch klein und blond.
Ja, als Kind habe ich das auch gesehen und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, der Film. Der hat früher jedes Jahr auch zum Programm gehört. Heute finde ich den ja einfach nicht mehr interessant.
Als ich als Erwachsener geboren wurde, konnte ich das als Kind gar nicht gucken.
Ja, genau.
Ich war ja als Kind schon abgestumpft.
So wie hieß der Barbar nochmal, den wir vorhin hatten?
Gronkh.
Gronkh.
Was war der Gedanke? Was wäre so Guilty Pleasure, Weihnachtsfilm wäre vielleicht noch The Last Unicorn, oder? Das letzte Einhorn.
Den habe ich sogar auf DVD oder Blu-ray hier, ja. Ja,
den habe ich aber sehr, sehr oft geguckt.
Ich auch. Schmendrick. Ja, ich sag nur.
Und was auch verrückterweise auch zu so einem Weihnachtsfilm geworden ist, wenn ich richtig darüber nachdenke, ist Prinzessin Mononoke. Der wird auch immer an Weihnachten gezeigt, oder? Warum machen die das?
Stimmt. Ja, warum weiß ich auch nicht. Der funktioniert für mich persönlich nicht so gut. Also
als Weihnachtsfilm nicht, ne.
Nee. Ich kann aber auch generell mit dem Film leider nicht viel anfangen.
Ach, Tobi, das kann mich
tut mir leid.
Ja. Also da doch die klassischen Weihnachtsfilme, stirb langsam.
Genau, da weiß man, was man hat, das geht auch nie schief. Ja. Und
eine Maschinenpistole.
Genau, mal schauen. Aber wie gesagt, es kann ja jetzt passieren, was will. Nächstes Jahr ist safe, wir wissen alle warum, ich spreche es nicht nochmal an.
Als Bruce Willis den Lehrer von Harry Potter vom Dach geschmissen hat.
Genau, auch nicht verkehrt. Ja, ich glaube, es wird schon spannend werden, wenn wir dann die erste Episode im Januar abliefern, werden wir schon mal einen Ausblick geben oder machen wir eine Ausblicksfolge auf das kommende Jahr mit dem, was wir dann schon wissen.
Bin ich? Ja, auf jeden Fall. Ich muss schon mal so einen Seitenhieb auf Harry Potter. Bin ich eigentlich der Einzige, der irritiert ist, dass die an dieser ganzen Schule keine normalen Fächer wie Mathe, Geschichte oder Englisch oder sowas haben?
Ehrlich gesagt,
alles verblendete Zauberer dann.
Also ich sag's mal so, wenn ich jetzt an den Magier aus meiner Shadowrun Pen and Paper Runde denke, der wird sagen, du brauchst keine hohe Mathematik, du brauchst nur eins, Schnick, Feuerball, löst alle Probleme.
Feuerball. Ja, wenn es damit zu lösen ist, ja.
Das ist sein Signature-Move. Wir spielen ja seit 20 Jahren miteinander, mit einer längeren Pause dazwischen. Und es gab sehr viele ikonische Momente, wo du dir überlegt hast, wie löse ich das? Und da kam einfach nur Feuerball.
Ja. So, und jetzt Feuerball, Feierabend hier.
Feuerball, Feierabend.
Frohe Weihnachten, gute Rutsch, bleibt uns treu und eine gute, besinnliche Weihnachtszeit.
Wir sehen uns im neuen Jahr. Macht's gut, bis dann.